Hallo zusammen. Wir sitzen hier wieder zusammen für eine neue Folge Ringfrei, dem Podcast der Initiative Berlin Autofrei. Wir haben uns heute wieder außerhalb der Raumfahrtagentur zusammengesetzt und nehmen das sozusagen im Wohnzimmer auf, die Folge, und haben einen ganz besonderen Gast heute, nämlich Erik Kormann. Und warum ganz besonders? Weil Erik Kormann Busfahrer ist und ich glaube, wir alle haben vielleicht schon insgeheim die Fantasie gehegt, uns mal ganz ausführlich mit dem Busfahrer zu unterhalten, durften das aber nie.
Weil da immer dran steht, bitte nicht mit dem Busfahrer sprechen.
Genau.
Zumindest nicht während der Fahrt, ja. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke sehr.
Ja, vielleicht kurz vorab eine kleine einführende Bemerkung, weil wir haben gesagt, Busfahrer in Berlin. Wir müssen so ein bisschen vorherschieben, dass es relativ klar ist, wer dann der Arbeitgeber ist. Dass aber wir hier nicht aus Sicht des Arbeitgebers sprechen, sondern dass sich der Arbeitgeber auch ausbedungen hat, dass das eben ein privates Gespräch ist. Das ist auch völlig nachvollziehbar, denn es gibt wie viele Busfahrer?
Na, ich glaube, bei der BVG sind wir so 3.500, 3.800 Busfahrer und Busfahrerinnen. Dann kommt die BT dazu, die Berlin Transport. Das sind, ich kann jetzt nur schätzen, aber sicherlich auch gut über 1.000, vielleicht so 1.300. Und dann haben wir noch weitere Firmen in Berlin, die auch im Liniendienst sind. Also geschätzt würde ich mal sagen, haben wir in Berlin 5.000 Busfahrer und Busfahrerinnen.
Und nochmal ähnlich viele, die U-Bahn, Straßenbahn und so weiter fahren, oder sind das weniger, deutlich weniger?
Das weiß ich wirklich nicht. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal, dass dann bei der U-Bahn und der Straßenbahn schon ein paar weniger sind, aber da kenne ich keine Zahlen. Also kann ich auch nicht ansatzweise schätzen.
Mhm. Ah, schon ein im Zweifel auch bunter Haufen und deswegen kurz vorhergeschickt, das ist jetzt eben nicht eine Werbeveranstaltung oder gar politische Kundgebung der BVG, sondern wir freuen uns sehr, eine Einzelstimme hier haben zu dürfen. Und es gibt ja auch über den aktuellen Job hinaus wirklich interessante Facetten in der Biografie. Kannst du, Erik, vielleicht kurz mal beschreiben, was so dein Weg gewesen ist? Weil du bist ja relativ spät zum Busfahren gekommen.
Naja, der Weg selber ist ein bisschen sehr lang und umständlich und mit so ein paar Irrungen und Wirrungen. Aber im Prinzip führte der vom Tischler zum archäologischen Ausgrabungstechniker, dann zum Kameraassistenten. Dann habe ich viele Jahre lang für die Berliner Zeitung fotografiert, habe dann Kulturwissenschaft und Gender Studies an der Humboldt-Universität studiert. Danach, so ich glaube, in so einem kleinen Betrieb so als Coach gearbeitet, so für ein bisschen Jugendliche, die so Stadtschwierigkeiten haben. Dann war ich viele Jahre lang selbstständig und habe dann irgendwann gesagt, ich brauche einen richtigen Beruf, wo ich schön arbeiten kann, wo ich auch Geld verdienen kann, wo ich auch ein bisschen eine gute soziale Absicherung habe. Und dann habe ich mich bei der BVG beworben. Ja.
Wie lange ist das her?
Ich fahre jetzt seit 4 Jahren für die BVG.
Um Gottes Willen, also quasi direkt in die Pandemie gestartet,
mehr oder weniger. Ich bin in die Pandemie gestartet, das stimmt, ja.
Wie war das?
Ach, das war für mich gar nicht so schwierig, weil ich musste mich zuerst wirklich sehr darauf konzentrieren, was ich alles zu lernen hatte. Ich musste mich auf meine Linien konzentrieren. Ich fahre für den Betriebshof Lichtenberg und da war wirklich sehr viel zu lernen und dann hatten wir ja auch in Berlin zu Anfang der Pandemie diese Folien zwischen Fahrgastraum und vorne dem Fahrerbereich und ich muss sagen, dass mir das zu Anfang also vielleicht auch wirklich sehr gut getan hat, weil ich da vorne so für mich war, ich habe mich auf meine Arbeit konzentrieren können Und ich glaube, ich habe so von der Pandemie gar nicht so viel so deswegen mitgekriegt.
Also auch nicht Überforderungen in den ersten Wochen, weil unklar war, wie ansteckend ist das alles oder wie verrückt wird es noch?
Ja, das hat mich schon bewegt und ich habe da auch viel drüber nachgedacht und habe mir sicherlich, wie die meisten Menschen, da so meine Gedanken gemacht. Aber das hatte jetzt mit der Arbeit selber konkret nicht so viel zu tun.
Und wie lange ist da die Ausbildung, wenn man sich da bewirbt? Was genau passiert da, bis man dann wirklich eigenständig Bus fährt?
Also die Ausbildung begann im Oktober und im Februar des Jahres drauf ging es auf dem Betriebshof Lichtenberg los. Also Oktober, November, Dezember, ja noch 4 Monate Ausbildung. Theorie und Praxis und alle dazugehörigen Prüfungen.
Und danach fährt man Passagiere?
Und danach fährt man mit Fahrgästen durch Berlin, ja.
Das ist beeindruckend, ne? Ich finde es auch immer beeindruckend, wie präzise, also ich meine, das ist jetzt banal, ne? Wie präzise solche Busse steuern, Sachen so Zentimeter neben den Bordstein und so. Aber allein das braucht ja Übung und macht man sicher nicht ab Tag 1 so, oder?
Nee, das macht man wirklich nicht ab Tag 1. Und zuerst ist der Abstand auch ein bisschen größer, wenn man mit dem Fahrlehrer da im Bus unterwegs ist. Aber das lernt man recht schnell.
Und im Zweifel wird da händeringend nach Personal gesucht, oder? Es ist jetzt zumindest nicht so, dass der Weg niemandem sonst offen steht im Moment wahrscheinlich, oder?
Also wenn ich jetzt die Werbekampagnen in den sozialen Medien oder auch die Plakatwerbung auf U-Bahnhöfen und an Bushaltestellen richtig verfolge, sucht die BVG wirklich Busfahrerinnen und Busfahrer, die sich ja im Quereinstieg das vorstellen können.
Also bewusst auch im Quereinstieg, bewusst ältere
genau.
Berufsteilnehmer, die sich umorientieren. Ja. Spielt es dann eine Rolle, ob man schon mit Führerschein kommt? Klar, also ohne Führerschein sich für einen Busfahrer zu bewerben, wird schwer. Aber könnte man theoretisch auch mit einem normalen Führerschein erstmal
anfangen? Florian, das weiß ich jetzt gar nicht. Also kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber ich... Nee, also weiß ich nicht. Ist reine Spekulation. Also aus der Gruppe, mit der zusammen ich den Führerschein gemacht habe, wir hatten alle einen Führerschein. Also da weiß ich jetzt nicht, ob jemand keinen Führerschein hatte. Kann ich nicht sagen.
Könnte man dann theoretisch Busführerschein machen, ohne Kfz-Führerschein zu haben?
Nee.
Wissen wir?
Geht das, das geht nicht. Glaube ich nicht. Nee. Okay. Also ich weiß es jetzt nicht genau, aber das geht nicht.
Und spannend ist dann aber auch noch an der Biografie, dass neben der, ich weiß nicht, ob das parallel mit dem Busfahren angefangen hat, sondern dass du ja auch noch Autor bist von verschiedenen Büchern, die mit haarigen Freunden zu tun haben, oder?
Ja, ich habe 2 Bücher geschrieben und das erste ist so in der Zeit entstanden, kurz bevor ich mich dafür entschied, mich bei der BVG zu bewerben. Und das ist meinem Esel gewidmet.
Wie heißt der?
Narziss, mit dem zusammen ich durch Südfrankreich gewandert bin, auf den Spuren von Robert Louis Stevenson, der genau diese Wanderung gemacht hat. Das ist heute ein europäischer Kulturwanderweg, der GR70.
Auch mit Esel?
Ja, der ist mit einer Eseldame gewandert. Das muss ein ziemlich kleines Mistviech gewesen sein. Und der Robert Louis hat sich da auch mächtig gequält. Und ich bin im Prinzip genau diesen Weg gelaufen mit dem Narziss und habe dann daraus auch ein Buch gemacht, habe das einem Verlag angeboten und die fanden die Geschichte ganz lustig. Und dann war das erste Buch, Titel Der Esel steht. Und dann kam, da war ich dann schon bei der BVG, die Idee, wir machen ein zweites Buch und das ist eben Wanderungen, kleinen Erlebnissen, Unternehmungen in tierischer Begleitung gewidmet. Also da war ich mit Alpakas unterwegs, ich war mit einem Lama unterwegs, ich habe einen Ritt auf dem Kamel gemacht durchs Kloster Eberbach, was eine wunderschöne Perspektivverschiebung ist, wenn man so hoch sitzt und nicht genau weiß, ob die Tordurchfahrten, Durchgänge im Kloster Eberbach eigentlich für Kamelreiter gedacht waren, weil man sitzt schon ziemlich hoch. Ich war mit Huskies unterwegs. Ja, es hat also einfach so eine bunte Mischung. Weil mit einem Tier an der Seite läuft die Natur neben einem her.
Was ich mich schon bei Narcisse gefragt habe, der lebt im Zweifel nicht in Südfrankreich, oder?
Nee, der hat damals noch in Südfrankreich gelebt. Ah. Und ich bin dann in der Folgezeit mehrfach dort gewesen und habe dann weitere kleine Touren mit ihm unternommen. Und irgendwann fragte die Besitzerin, weil wir so ein gutes, unzertrennliches Paar geworden waren, ob ich mir denn nicht vorstellen könnte, wenn der Esel hier bei mir wäre. So ein bisschen für sein Rentenalter. Und das haben wir dann nach einem reiflichen Jahr Überlegungen in die Tat umgesetzt. Und jetzt wohnt er hier bei mir im Havelland.
Aber nicht irgendwie in der Berliner Mietswohnung?
Nee. Ich wohne ja in Berlin natürlich und der Esel wohnt wirklich im Havelland bei den Eselfreunden. Das ist ein schöner Verein und da geht es dem Esel ganz prächtig und da hat er auch schöne Eselgesellschaft und das ist ganz gut so. Ja.
Cool. Ist das so ein bisschen auch vielleicht programmatisch, den einerseits sicheren Job und andererseits dann was ganz anderes, ich sag mal, naturverbundenes, ist das so ein kleines persönliches Erfolgsmodell oder einfach Zufall?
Das würde ich jetzt wirklich unter Zufall abhaken. Beide Punkte sind mir nur einfach sehr wichtig. Also ich halte den ÖPNV einfach für sehr, sehr wichtig. Und diese kleinen Unternehmungen mit dem Esel, die gehören da irgendwie dazu in die ganze Idee, weil ich schon finde, dass ich für meine Freizeitgestaltung, natürlich auch für den Spaß, also auch dieser Spaßfaktor wird ja immer bemüht und auch für meine persönliche Freude, auch für meine Erholung, durchaus in meiner direkten Umgebung das Kleine entdecken kann und mich an kleinen Dingen erfreuen kann, ohne jetzt immer gleich den Jahresurlaub im Blick und in weiter Ferne über Monate hinweg an ein großes Erlebnis zu denken, wenn ich also immer, wenn ich einen Tag oder zwei Tage frei habe, mir den Esel schnappen kann und wir dann gemeinsam unterwegs sind.
Aber den Esel schnappen, da wird man wahrscheinlich dann auch mit dem Hänger hinfahren und...
Nee. Der wohnt ja dort.
Und von dort dann Tagestouren.
Genau, wir starten von
dort. Oder geht man mit dem in die S-Bahn?
Nein, ich glaube, das wäre nicht seins. Also das sicherlich nicht.
Ja, super spannend.
Die Interessen sind auch sehr unterschiedlich verteilt. Ne? Also ich gucke mir gern die Landschaft an und er möchte sie gerne auffressen. Also oder zumindest davon kosten.
Und im Job geht es aber um Pünktlichkeit, haben wir gerade auch schon gesagt. Zu früh ist nicht pünktlich und zu spät ist noch schlimmer im Zweifel.
Nee, also das zu spät kann ich ja wirklich oft nicht beeinflussen. Ne? Ich bin an die Verkehrslage gebunden und wenn sehr, sehr viele Leute aus- und einsteigen möchten und viele Menschen mit Kinderwagen kommen, wenn ich Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen habe, dann sind das alles Sachen, die dann Zeit kosten und dann bin ich eben nicht pünktlich. Das ist etwas, was ich nicht ändern kann. Aber eben zu früh abfahren, das ist nicht gut, damit die Leute, die eben weiter wollen, dem Bus nicht hinterher gucken. Ja. Beides ist unpünktlich.
Also man kriegt das ja häufig mit, wie ungeduldig Menschen im Straßenverkehr sind. Kennt es vielleicht auch von sich selbst. Ich finde es wirklich beachtlich, wie was für eine Übung in Langmut das eigentlich sein muss, Linie zu fahren. Frage mich, ob da der Narziss vielleicht ein guter Lehrmeister ist.
Der kann einen lehren, was Entschleunigung ist. Das ist richtig, ja. Also das erste Buch hat ja auch den Titel, Der Esel steht. Und natürlich muss man geduldig sein und man muss rücksichtsvoll sein. Und wenn man Bus fahren lernt, lernt man rücksichtsvoll Auto zu fahren. Und sehr vorausschauend zu fahren. Und man darf nicht vergessen, wir fahren sehr, sehr große Fahrzeuge mit sehr, sehr vielen Menschen drin. Und die wollen alle sicher an ihrem Ziel ankommen. Und die Autos sind auch sicherlich nicht preiswert. Ich weiß gar nicht, was die kosten. Aber man muss sehr umsichtig sein und vorsichtig sein. Und das ist eine Aufgabe. Es ist eine gute Aufgabe, ja.
Und da wird man schon auch... Also es ist wahrscheinlich ein wesentlicher Teil der Ausbildung, genau auf diese psychologischen Faktoren sich vorzubereiten und zu trainieren, dass man da nicht Heißsporn am Steuer wird, oder passiert das eher automatisch?
Nee, das ist auch Teil der Ausbildung. Das ist auch immer wieder Thema. Das gehört schon dazu. Aber wenn man dann plötzlich nach der theoretischen Ausbildung zum ersten Mal hinterm Steuer sitzt und merkt, was das für ein großes Fahrzeug ist und wie weit man auch teilweise vorfahren muss, den Überhang nutzen muss, um nach rechts oder nach links abbiegen zu können, und plötzlich hat man einen ganz anderen Blick auf die Verkehrssituation um einen drumherum. Und ich habe damals sehr schnell gemerkt, dass also Ruhe und Bedächtigkeit eigentlich die beste Voraussetzung sind, um durch den Stadtverkehr zu kommen.
Was ist der Überbau?
Das ist der Überhang. Wir sitzen vor der Achse als Busfahrer. Ne? Und wenn ich also um die Ecke fahren will, abgesehen davon, dass dann hinter mir gut 18 Meter sind, ein Gelenkbus ist 18,75 Meter lang, und ich kann nicht einfach so um die Ecke fahren, weil dann der Hänger ja hinterherläuft und ich muss erst ein Stück weiter geradeaus fahren. Und da gibt es viel zu beachten. Das macht man nicht einfach so wie mit einem PKW. Und das zu lernen, dauert ein bisschen und erfordert ein bisschen Geschick und auch ein bisschen Übung. Und das macht Spaß, wenn man das dann kann. Ja, ist schön.
Was ich mich frage, es scheint ja schon durch, dass da schon auch viel Druck eine Rolle spielt, also viel Verantwortung. Wie viel Sorge fährt da eigentlich mit, dass man andere Verkehrsteilnehmer womöglich gefährden könnte, selbst wenn man selber gar keine Fehler macht? Also was ja gerade in einem dichten Stadtverkehr wie in Berlin, wenn man sich so viel auf den Straßen umsieht, schon immer schnell passieren kann, dass Dinge so schief laufen.
Florian, das ist jetzt nicht so, dass wenn ich einen Bus übernehme oder meinen Dienst früh auf dem Hof mit dem Bus beginne, die Sorge der Hauptgedanke ist, wenn ich losfahre. Das ist wirklich nicht so, also jedenfalls nicht bei mir. Es gab immer wieder zuerst so in meiner Anfangszeit, ich sage gleich dazu, ich sehe mich heute noch als Anfänger. Ich bin immer noch ein Anfänger. Wichtig war mir immer, kenne ich die Linie, kenne ich die Strecke. Das waren die wichtigsten Sachen. Und dann gab es auch immer für mich in der Anfangszeit Herausforderungen. Mache ich alles richtig, was von mir verlangt wird? Und in diesem Gedanken steckt auch drin, dass ich natürlich unfallfrei fahre. Und dieses Unfallfrei, das denke ich schon, das geht in jede Richtung. Ne? Das ist also natürlich auch der Gedanke, dass beim Heranfahren an die Haltestelle ich nicht an einem Baum hängen bleibe oder an einem Straßenschild und mir den rechten Außenspiegel abfahre. Und natürlich gilt das auch, wenn ich mit dem 240er Bus durch den Friedrichshain fahre, dass ich zum Beispiel in der Grünberger Straße mir gut überlegen muss, überhole ich den Radfahrer oder fahre ich dem Radfahrer, der Radfahrerin jetzt hinterher. Aber dass ich da nun ständig im Bus sitze und mir überlege, mach dir keine Sorgen, denk da dran, mach alles richtig, das ist nicht so. Ne? Also ich konzentriere mich auf den Straßenverkehr, ich konzentriere mich auch darauf, was bei mir im Bus passiert, also auch der Blick über den Innenspiegel in den Bus, der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und so komme ich ans Ziel und meine Fahrgäste auch.
Es gibt aber ja immer wieder sicher Konstellationen oder Momente, wo, also ich ganz konkret, sind ja, glaube ich, zwei Mädchen vor dem Bus gelaufen und dann tödlich verunglückt, ne? Oder überfahren worden. Das ist jetzt irgendwie ein halbes Jahr her, irgendwo im Süden Berlins. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Aber eben Situationen, wo sich andere Verkehrsteilnehmer unabsichtlich in Gefahr bringen. So Situationen wirst du ja sicher auch schon erlebt haben. Wie reagiert man da?
Also so eine richtige Gefahrensituation habe ich noch nicht erlebt. Zum Glück, Gott sei Dank. Ich weiß es nicht. Bin ich auch wirklich sehr froh drüber, dass mir das noch nicht passiert ist. Und ich versuche wirklich sehr, sehr vorsichtig und umsichtig zu fahren und sehr, sehr vorausschauend zu fahren. Und natürlich gibt es Momente, wo ich mir denke, ist es denn die Possibility? Ne? Dann sitze ich auch im Bus und ich habe auch schon mit dem Kopf geschüttelt und habe mir gedacht, das muss doch jetzt nicht sein. Aber so ist das eben. Wir alle bewegen uns in einer sehr verkehrstechnisch vollen Großstadt. Es sind viele Autos unterwegs, es sind viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs, wir haben viele Fußgänger und jedem von uns fällt manchmal ein, ach, ich möchte jetzt schnell auf die andere Straßenseite. Und dann laufen die Leute vor den Bus oder schließen irgendwie ihr Fahrrad dort an, wo es wirklich ungünstig ist, mitten in der Haltestelle. Oder sie stellen ihr Auto genau dorthin, wo der Bus abbiegen muss. Ich unterstelle mal, dass die meisten Leute das nicht in der Absicht machen, um jetzt den ÖPNV zu behindern, sondern wir sind in solchen Momenten vielleicht ein bisschen sehr bei uns. Wir denken ein bisschen sehr an unser eigenes Fortkommen, haben nur uns im Blick. Und dann fehlt so ein bisschen das Verständnis dafür, was die Vorsilbe Omni vor dem Bus wirklich bedeutet und was das vielleicht für die Menschen bedeutet, die in dem Bus drinne sitzen. Für mich ist es bezahlte Arbeitszeit. Wenn ich irgendwo warte, ist das vielleicht für mich nicht so schlimm, aber ich möchte ja, dass meine Fahrgäste so pünktlich am Ziel ankommen, ihre S-Bahn kriegen, ihre U-Bahn.
Macht so ein Job und so eine Ausbildung dann auch ganz allgemein was mit der eigenen Art, wie man sich durch eine Stadt bewegt oder welche Verkehrsmittel man wie nutzt oder also ja, auf welche anderen Verkehrsmittel färbt das ab? Weil ich finde es ganz spannend, die Perspektive, dass du auch sagst, Fußgänger, die einfach mal über die Straße laufen, sind wir alle und die meisten von uns sind auch Radfahrer, ganz viele von uns fahren auch Auto. Das finde ich auch eben immer einen ganz spannenden Aspekt, weil wir ja immer in der Mobilitätsdiskussion so Schützengraben-Diskussionen führen. Dabei sind wir die allermeisten Menschen alles. Und genau. Welche Verkehrsmittel, die du dann selber benutzt, also dein Nutzungsverhalten, hat sich das in irgendeiner Form geändert?
Ja, hat sich wirklich sehr verändert. Das ist, also das muss ich wirklich sagen, kann ich mir auch selber mit Freude eingestehen. Also ich nutze viel mehr den ÖPNV. Und weil der Busfahrer, die Busfahrerin natürlich immer den ganzen Tag hinterm Lenkrad sitzt, denke ich mir, Bewegung tut auch gut. Ich fahre wieder viel mehr Rad als früher. Ich bin viel mehr mit dem Fahrrad unterwegs. Und zugleich achte ich inzwischen sehr darauf, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin oder auch wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder auch als Fußgänger, dass ich ein bisschen daran denke, ich bin hier ganz individuell nur für mich unterwegs und da kommt der Bus und jetzt winke ich und dann darf der am Fußgängerschutzstreifen vor mir durchfahren und ich guck mal, dass ich auch mit einem Lichtzeichen dem Busfahrer signalisiere, komm, fahr, ich halte an. Und was ich mir wirklich komplett abgewöhnt habe, ist, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, das ist etwas, wo ich denke, das kann man einfach mitbringen, wenn man sich in der Stadt bewegt. Wenn vor mir ein Bus an der Haltestelle ist und da steigen Leute aus und ein, das heißt für mich wirklich absolut Stopp. Das heißt einfach Stopp, ich halte an, ich lasse die Leute aus- und einsteigen. Ich glaube einfach, man kann nicht erwarten, dass Leute, die aus dem Bus aussteigen, in Gedanken gerade schon im nächsten Geschäft sind, in das sie hineingehen möchten oder sie eilen zur S-Bahn, dass die jetzt noch immer den Radfahrer, die Radfahrerin im Blick haben. Und deswegen, ich halte an, eisern, das mache ich jetzt so, genau. Also wenn es mich selber stört, wenn ich im Bus sitze oder ich einfach denke, ich finde das irgendwie nicht so richtig, dann mache ich es aber auch selber so, wie ich es für richtig halte. Ja, das hat sich geändert, definitiv.
Es ist ja eigentlich eine ganz spannende Betrachtungsweise, weil wir die sagen wir mal, im öffentlichen Diskurs diese Messlatte nie wirklich anlegen. Wie viel Energie wird hier gerade aufgewendet, um wie viele Menschen auf einen Schlag von A nach B zu befördern?
Ja.
Und ist es Muskelkraft oder ist es Verbrennen von fossilen Kraftstoffen? Ich glaube aber, kommen jetzt E-Busse immer mehr in die BVG. Da ist es zumindest vielleicht nicht mehr ganz so schädlich, je nachdem, was da oben dann reinkommt in den Trafo. Aber das macht ja eigentlich auch einen Unterschied, ne? Ob da ein Mensch mit eigener Kraft ständig anfahren muss. Also ich finde es super zu sagen, ich versetze mich mal in meine Nebenmenschen und da steigen gerade 40 aus und ich bin einer, also trete ich hier mal nicht in die Pedale oder moser noch rum, sondern lass die mal vorbei. Andererseits hat man als Radfahrer eben häufig auch, also ich kenne das selber, im Hinterkopf, und zwar einfach so evolutionsbiologisch im Hinterkopf, dass es halt Körperenergie ist, die man da aufwendet. Deswegen ist es ja so mühsam, dass Fahrradstrecken eben in Berlin ganz häufig an Ampeln geführt werden, wo man dann irgendwie an einer Kreuzung dreimal warten muss. Da fühlt man sich, ohne das jetzt groß zu reflektieren, intuitiv schikaniert, weil man ja jedes Mal eigene Körperkraft aufwendet. Und die Diskussion wird aber eigentlich nie geführt, ne, im Straßenverkehr. Wie effektiv setzen wir eigentlich gerade Energie ein und welche Form von Energie? Also da könnte man ja, um es anders zu formulieren, was du gerade beschrieben hast, ist ja fast eine neue Art der Vorfahrtregel, wenn man so will.
Ich finde, dass der öffentliche Nahverkehr einfach sehr, sehr viele Menschen befördert. Und das sind große Fahrzeuge, auch Straßenbahnen sind sehr, sehr groß, da sind viele Menschen drin. Und deshalb haben die so bei mir in Gedanken so ein bisschen ein Vorrecht. Das liegt aber bei mir. Also ich rede wirklich nur von mir. Ich kann das nur mit meinen Gedanken und mit meinen Worten sagen, dass ich eben denke, ich nehme mich an diesem Punkt der Geschichte ein bisschen zurück und gucke eben dafür, dass der öffentliche Nahverkehr, den ich für sehr, sehr wichtig halte, zügig fahren kann und dass die Leute ungehindert sich bewegen können.
Der wird ja vor allem noch viel wichtiger werden müssen, wenn man sich
das hoffe ich.
Wenn man sich anschaut in der Mobilitätswende-Debatte, wo eigentlich die Reise hingehen muss, ist klar, dass wir den Individualverkehr immer mehr in den ÖPNV bekommen müssen, gerade in Städten wie Berlin. Das heißt, es ist eigentlich wirklich spannend und überfällig, genau diese Diskussion zu führen oder sich genau an der Stelle auch in der Gesellschaft verstärkt auszutauschen. Dass man zumindest mal drüber nachdenkt, was es braucht, um sich eben in einer gemeinschaftlicheren Mobilität zu organisieren, wenn man es mal so ausdrücken will. Weil wir halt von der Denkweise schon sehr individualistisch unterwegs sind.
Wir glauben eben, wenn wir unterwegs sind, dass häufig unsere Interessen mit den Interessen der anderen kollidieren. Ne? Der behindert mich, die ist mir im Weg. Warum kann ich hier jetzt nicht langfahren? Weshalb kann ich hier nicht parken? Und. Mein Recht. Ich habe das Recht. Und das sehe ich wirklich nicht so. Also das führt zu nichts. Und dann macht man sich nur gegenseitig Vorwürfe. Ne? Also die Autofahrer schimpfen auf die Radfahrer schimpfen auf die Autofahrer und die Fußgänger schimpfen über alle. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Es hilft uns wirklich nicht. Und diese Diskussion ist völlig fruchtlos, die führt zu nichts und an der werde ich mich nicht beteiligen. Ist einfach so. Und ich habe schon die Hoffnung und auch den Optimismus, dass wir es als Gesellschaft erkennen, dass es nicht besonders zielführend ist und dass es auch nicht besonders schön ist, wenn wir immer nur mehr Straßen und mehr Parkplätze, also diese Idee der permanenten Steigerung und am Ende kommen wir noch auf die Idee, dass wir eine Autobahn in die Stadt reinbauen, damit die am Stadtrand wohnen, möglichst schnell in die Stadt kommen. Aber wenn da die Autobahn ist, dann frage ich mich schon, wozu brauchen wir dann eigentlich noch die Stadt? Also wie soll das alles aussehen? Und für mich ist der öffentliche Nahverkehr eine gute Idee. Viele Menschen, und wir sind nun mal viele Menschen, mit einem relativ geringen Energieaufwand von A nach B zu bringen. Das ist mir einfach wichtig.
Ich habe gerade überlegt, was sind Lieblingsstrecken? Und was macht eine Lieblingsstrecke aus? Oder wie viele Strecken fährt man? Also ist das unterschiedlich?
Ich habe befürchtet, dass die Frage kommt. Ich hatte mir auch vorgenommen, ich gucke nochmal bei uns auf den Plan, wie viele Linien wir haben. Also wie gesagt, das hatten wir schon. Ich fahre für den Betriebshof Lichtenberg und ich kann es gar nicht sagen. Ich fahre jetzt seit einer Weile übrigens mehr für Köpenick. Also ich fahre das, was in Köpenick angeboten wird. Und aber über den Daumen würde ich sagen, auch mit den Nachtlinien fahre ich 20, 25 verschiedene Linien.
Ja. Also es wird einem nicht langweilig.
Nein, und das ist auch das Schöne daran. Also ich freue mich auch über die Abwechslung. Ne? Also für mich ist der Dienst in Köpenick auch sehr schön und er ist auch ein bisschen bequem. Manchmal fange ich ja in Köpenick an und dann habe ich auch in Köpenick Schluss und dann ist man schnell zu Hause. Das ist alles sehr, sehr schön. Aber jeden Tag die gleiche Linie fahren, das wäre auch nicht so meins. Und die Abwechslung, die sich ganz automatisch ergibt, die ist schön.
Aber also, man fährt an einem Tag dann schon ständig die gleiche Linie?
Nee, das ist auch nicht gesagt. Ne? Ah. Ich habe gestern zum Beispiel gearbeitet und da habe ich mir früh einen Bus auf dem Hof abgeholt und dann bin ich also noch eine Runde Nachtbus vom Schlossplatz in Köpenick nach Mögelheim-Dorf gefahren und dann auf dem Rückweg habe ich eine kleine Umsatzfahrt gehabt zur Kautsdorfer Straße in Köpenick und von dort bin ich dann als 164er gefahren. Also hatte ich schon zwei verschiedene Linien und häufig ist es so, dass man dann nach einer kleinen Pause auch nochmal eine dritte Linie fährt. Also es kommt schon oft vor und die Abwechslung, die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Vergeht die Arbeitszeit schneller.
Und ich glaube, bei einer Linie zumindest gibt es einen Fuchs. Oder?
Ja, jedenfalls bei vielen Linien. Also Füchse gibt es überall. Neulich war auch so ein schönes Bild in der Zeitung und wieder war es in Tegel. Da war die Fuchsdame gleich mit eingestiegen, um mal zu gucken. Und wir haben also in Mögelheim-Dorf ist eine kleine Fuchsdame und die mag ich eigentlich, weil sie nicht so offensiv bettelt. Sie ist so ein bisschen distanziert und auch so ein bisschen zurückhaltend. Ihre Gören letztes Jahr, die waren ein bisschen frech, aber die kleine Fuchsdame ist so ein bisschen abseits und die guckt dann zu und manchmal kommt sie auch gar nicht ran, sie ist einfach nur da und das finde ich ganz schön, ja. So ein bisschen Natur direkt am Bus.
Also wäre das eine Lieblingsstrecke?
Ich fahre die Strecke gern, weil es eine Strecke ist, wo wir schöne Wendezeiten haben, also wo man dann auch mal wirklich kurz an der Endstelle richtig durchatmen kann, wo man ein bisschen Zeit hat, auch ein bisschen relaxen kann, ein Stöhlchen essen kann. Und aber dann freue ich mich auch, wenn es eine andere Linie gibt. Genau.
Ich habe ganz zu Beginn, als wir gesagt hatten, wir machen die Folge, lange her Siddhartha gelesen, da gibt es die Figur von dem Fährmann, der so ein bisschen ein Stück weit ein Vorbild für die Erleuchtung ist, wenn man so will, was so Deva war. Ist das ein Job? Also, weil wir haben ja so kulturell immer Vorstellungen von Jobs, wo man dann besonders strahlt oder besonders sich auszeichnet, einzeln dasteht, so Status oder Anerkennung, was wir so üblicherweise uns darunter vorstellen. Und wenn wir jetzt über so einen Dienstleistungsjob letzten Endes, du hast ja auch immer gesagt, Fahrgäste, also eigentlich einen sehr dienenden Job. Ist das ein Job, der einen auf einer anderen Ebene glücklich machen kann oder eine Befriedigung verschafft, die vielleicht so ein bisschen gegenläufig ist mit dem, wie wir in der Gesellschaft, gerade auch in der Großstadt, so unser Leben leben?
Mir selber ist der Job wichtig. Also ich glaube, die Verkehrswende wird ohne eine Stärkung des ÖPNV nicht gehen, es wird nicht funktionieren. Ich sehe, wie viele Menschen bei mir täglich ein- und aussteigen, selbst gestern an einem Feiertag. Und ich habe mich zuerst so in den ersten Tagen, wenn man dann so ein bisschen so nach rechts und links gucken kann und sich so ein bisschen entspannt, und dann sah ich irgendwann so die ersten winkenden Kinder und wo ich denke, ach schon, dafür hat sich das gelohnt. Das ist so eine freundliche Geste. Und dann kamen auch irgendwann Leute vor und sagten, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und danke und hallo. Und das sind die Sachen, über die ich gerne nachdenke, die ich gerne mitnehme. Und ich finde den Beruf einfach wichtig. Das ist ein wichtiger Beruf, das ist ein wichtiger Job. Und deswegen ziehe ich da auch wirklich viel Energie draus. Ich empfehle das auch immer wieder gerne, diese Tätigkeit. Ich sage immer wieder, es lohnt sich. Gerade weil viele Busfahrerinnen und Busfahrer auch gesucht werden. Und wenn ich dann auch noch daran denke, welche Verantwortung ich habe für die Menschen und für das große, teure Auto, dann habe ich da überhaupt kein Problem damit zu sagen, dass ich Busfahrer bin. Das ist ein guter Beruf.
Mhm. Mich interessiert, ob man, wenn man das so ein paar Jahre macht mit dem Busfahren, ob man dann auch durchaus der Ansicht beitritt, dass es doch ganz schön wäre, wenn diese Stadt autofrei sein könnte.
Nee, also habe ich so den Gedanken noch nicht. Also ich rede jetzt wirklich nur von mir. Habe ich nicht, aber ich bin Busfahrer geworden. Und das sage ich wirklich ganz ehrlich, weil ich mir die Stadt autoärmer auf jeden Fall vorstellen könnte und mir auch wirklich sehr, sehr gern vorstelle. Denn das ist einer der Gründe, warum ich eben so gern eine Lanze für den ÖPNV breche. Ich finde diese Blechlawine, die auch zum Großteil nur rumsteht. Ich kenne jetzt gar nicht die Zahlen, aber es gibt irgendwie Zahlen, wo diese Auto, die sagen, wie viel diese Autos nur rumstehen. Und ganze Straßenzüge sind vollgestellt nur mit Autos. Und wir wälzen uns in diesen Autos von A nach B und wieder zurück. Ein bisschen weniger Autos finde ich schön, ja. Aber ich würde jetzt zum Beispiel auch ungern auf mein kleines Auto verzichten wollen.
Das steht wo? In der Peripherie?
Nee, das steht meistens zu Hause. Also ich benutze es wirklich nur noch sehr, sehr selten. Und es ist für mich aber ein gutes Mittel, um zum Beispiel zum Esel zu kommen. Dafür benutze ich es wirklich ausgesprochen gern. Der Esel freut sich da auch drüber, weil ich dann immer Sachen für ihn dabei habe. Das findet er also auch ganz gut. Ja, aber wie gesagt, ich nutze gerne selber inzwischen den ÖPNV oder das Fahrrad. Und weniger Autos fände ich schön.
Dann wäre es ja spannend zu überlegen, ob das Teilen von Autos ein Modell sein könnte. Weil dann hätte man ja auch automatisch weniger Autos rumstehen. Wenn man jetzt in einem Straßenblock statt 40 nur noch 5 hätte, hätte immer noch jeder genug zur Verfügung. Aber man müsste sie sich halt teilen.
Ja.
Wäre das was?
Das wäre wirklich was. Also ich glaube, dass ich zu blöde bin, sowas zu organisieren. Also, aber da gibt es sicherlich auch Leute, die da pfiffig genug sind und so ein richtiges Sharing-Modell entwickeln können. Also da wäre ich dabei. Würde mir gefallen, ja.
Wir haben irgendwie vor einem Jahr oder zweimal diesen Song rausgekramt. Ne? Es gibt diese eine Linie, die so legendär verstopft ist. Und da gibt es schon ein Lied drüber, wie der immer zu spät kommt. Das ist der M41, irgendwo in Neukölln. Gibt es auch so eine Horrorlinie, die du nie fahren würdest? Oder kommst du da eh nicht hin, weil du in Lichtenberg...
Nee, also eins muss man mal sagen. Also ich arbeite auf dem Betriebshof Lichtenberg und da wird einfach gefahren, was für den Betriebshof Lichtenberg zu fahren ist. Da wird überhaupt nicht diskutiert. Und natürlich gibt es Linien, die ich noch nicht gefahren bin. Sind jetzt nicht so viele, aber... wenn jetzt also die Dienstzuteilung sagt, Erik, du musst jetzt irgendwie nächste Woche mal den N40 fahren zum Beispiel, den hatte ich jetzt noch nicht, dann muss ich mir den angucken. Dann habe ich sicherlich, inzwischen habe ich auch den Stand, dass ich sagen kann, du, bitte nicht gleich morgen den N40 eintragen, ich kenne ihn noch nicht, ich bin ihn noch nicht gefahren, aber das ist mein Job, ich muss die Linie kennen und dann gucke ich mir den an und dann wird er gefahren.
Wie guckt man sich denn dann an?
Aus die Maus, na, man fährt mit einem Kollegen. Also ich kann die natürlich auch, wenn es eine kurze Linie ist, habe ich auch schon gemacht. Dann nehme ich mir den Streckenverlauf, ich nehme mir einen Ausdruck, das nennen wir Linienspinne und dann gucke ich mir das an und dann mache ich mir Google Maps auf und dann schaue ich mir das an. Aber jetzt beim N40, das ist eine lange Tour und da sind auch, glaube ich, ein paar Umleitungen drauf. Da würde ich wahrscheinlich mit einem Kollegen mitfahren und mir dann auch gleich die Feinheiten sagen lassen, die Sachen, die wichtig sind. Ja, und dann geht's los.
Also es wäre wahrscheinlich ein bisschen unelegant, wenn man dann noch vorne ein Navigationssystem benutzen müsste, während man die Leute transportiert.
Nee, dürfen wir nicht. Also wir dürfen keine Navis haben, ne? Also unsere privaten Telefone sind aus, auch die Diensttelefone sind aus und wir müssen die Strecken kennen. Und ich finde das auch ganz gut, so ein bisschen Gehirnakrobatik tut gut, ist schön.
Hast du dich schon mal verfahren?
Ja, na klar. Ja, klar. Ich sage aber ganz ehrlich dazu, dass ich mich nicht verfahren habe, weil ich die Strecke nicht kannte, sondern ich habe mich verfahren, weil ich für einen kurzen Moment unachtsam war. Na, ich bin in Köpenick zum Beispiel den 169er gefahren und der fährt, wenn man von der Salvador Allende Brücke aus kommt, geradeaus zum Brandenburgplatz. Und nach der Pause hatte ich den X69 und der fährt hinter der Salvador Allende Brücke links in die Friedrichshagener Straße.
Du hast also vergessen, welche Linie du gerade fährst?
Ich habe in dem Moment nicht an die Linie gedacht und bin geradeaus gefahren. Und dann sagt man Entschuldigung, geht ja nicht anders zu seinen Fahrgästen, hilft denen, die jetzt nicht ganz genau wissen, wie sie zum Kaufland kommen in der Friedrichshagener Straße, dass sie eben am Mandrella-Platz aussteigen können und dann ist es nicht so weit zu laufen. Sagt nochmal Entschuldigung, informiert natürlich die Leitstelle, schreibt einen kleinen Meldezettel und dann geht es ganz normal weiter und man denkt nicht drüber nach. Also ist mir schon passiert. Und
weil Wenden ist ja auch nicht so ganz ohne Mittel.
Nee, das macht man nicht. Also nach Absprache mit der Leitstelle könnte ich sicherlich einen Punkt suchen, wenn mir dann die Leitstelle sagt, dort und dort, Kollege, kannst du ganz offiziell und richtig drehen, aber ich werde nicht mit dem Gelenkbus und den Leuten drin auf der Straße eine 3-Punkt-Wendung machen und wieder zurückfahren. Das geht einfach nicht. Sicherheit geht vor, immer.
Gibt es Linien, wo der Ton von den Menschen rauer ist? Oder auch dann Nachtlinien? Gibt's, also weil du hast jetzt vorhin gesagt, es einfach schön, dass immer mal wieder Menschen auch kommen und Wertschätzung äußern. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch mal haarigere Gesellen, die vielleicht betrunken einsteigen. Oder
kommt vor, ist mir aber, muss ich wirklich sagen, auf allen Linien, die ich gefahren bin, schon passiert. Und ich muss wirklich sagen, ich bemühe mich sehr, die Erlebnisse, wenn einer nicht gut drauf ist, einen schlechten Tag hat, ich drückt das einfach weg, weil wenn ich das jetzt noch mit nach Hause nehme und dann ständig darüber nachdenke und ständig also auch mit Kolleginnen und Kollegen darüber rede, das macht es überhaupt nicht besser und ich versuche einfach die schönen Dinge im Kopf zu haben und ich muss jetzt wirklich sagen, also dass es eine Linie gibt, die ich kenne, die da besonders heraussticht, nee, würde ich glattweg verneinen. Mhm.
Redet man unter den Kollegen, weiß ich nicht, in der Kantine oder sonst beim Schichtwechsel, dann eher oberflächlich oder gibt es da auch tieferen Austausch über gerade so Sichtweisen, über das Verkehrswesen insgesamt? Oder also könntest du einschätzen, wie, also beispielsweise gibt es ja sicherlich auch gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter und andere, die da nicht so Wert drauf legen. Also gibt es da so Kreise, wo man weiß, die haben eher die Anschauung und andere sind ganz anders unterwegs oder tauscht man sich da gar nicht so sehr aus?
Nee, so in die Tiefe geht das nicht. Also jedenfalls erlebe ich es nicht so und das ist vielleicht auch nochmal der Punkt, um wirklich zu sagen, ich kann echt hier nur für mich sprechen. Ne? Mhm. Ich bin einer von vielen tausend Busfahrerinnen und Busfahrer. Wichtig ist, wenn wir uns abwechseln, wenn wir eine Übergabe machen, dann muss ich wissen, ob irgendwas auf der Strecke ist. Und da sind wir sehr präzise. Wenn da was ist, was ich meinem Kollegen, meiner Kollegin, die von mir den Bus übernimmt, und wir haben irgendwo einen Unfall, wir haben irgendwo eine Umleitung, dann muss ich der das sagen. Ne? Dass die also einfach weiß, was die jetzt auf der Strecke erwartet. Da sind wir sehr, sehr gründlich. Aber dass ich jetzt mit meinen Kolleginnen und Kollegen über die Verkehrswende groß gesprochen hätte, nee, das ist nicht so das Thema. Und wir sind, also ich glaube, ein guter Querschnitt dieser Gesellschaft. Also na klar haben wir Kollegen und Kolleginnen, die haben Diesel im Blut. Und ich kenne aber auch wirklich Leute, die Ich habe einen sehr freundlichen Kollegen, der ist ein ganz großer Fan von so Carsharing-Modellen zum Beispiel. Der hat gar kein privates Auto mehr, der nutzt eben auch dieses Carsharing und deshalb ist das auch eine gute Anregung. Ich denke, wenn man da die Busfahrer einzeln befragt, wird man einen Schnitt kriegen durch die Meinungen, wie in dieser Großstadt überhaupt auch. Mhm. Viele Kollegen und Kolleginnen fahren Fahrrad, sehe ich früh auf dem Hof, wenn die ankommen, wenn wir von den Rädern steigen. Also das ist auch ein Bild, was ich auch vor Augen habe.
Das heißt, es gibt den großen Werkshof, wo die Busse stehen, nebendran einen großen Parkplatz, wo ja, Mitarbeiter mit dem Pkw ankommen, aber auch mit Fahrrädern.
Ja, natürlich. Also wir haben mehrere Höfe. Mhm. Also ich hoffe jetzt, dass ich so ad hoc zusammenkriege. Also ich arbeite für Lichtenberg, ist in der Siegfriedstraße. Es gibt den Hof in Weißensee, das ist die Indira Gandhi Straße. Von dort kommen übrigens die Elektrobusse. Wir haben den Betriebshof in Britz. Wir haben den Betriebshof in der Cicero Straße. Das ist in der Nähe vom Kudamm. Und wir haben den Betriebshof in Spandau. Und wir haben den Betriebshof in der Müllerstraße. Da ist die Verkehrsakademie, da macht man dann die Ausbildung. 6 Betriebshöfe.
Und je nach Wind und Wetter kommen da trotzdem Mitarbeiter mit dem Fahrrad und viele kommen aber auch mit öffentlichen. Du hast gesagt, ja. Du fährst mehr BVG.
Ja.
Ihr fahrt natürlich auch kostenfrei.
Na, ich weiß gar nicht. Also ich habe steuerrechtlich da nicht so Ahnung. Also kostenfrei ist das natürlich, glaube ich, nicht. Aber ich habe so ein kleines Kärtchen und das ist meine Jahreskarte für die BVG und ich habe nur das Ticket für AB. Das langt auch für meine Zwecke. Aber oft stehe ich eben zum Beispiel, wenn ich früh ich bin jetzt 3.30 Uhr auf dem Betriebshof sein muss, naja, dann stehe ich 2.30 Uhr am S-Bahnhof Köpenick und warte auf den Nachtbus. Ne, dann fährt man ein bisschen nach Wuhletal und in Wuhletal steigt man um in einen anderen Bus, weiß jetzt gar nicht, welcher das ist, und der fährt mich dann bis fast an den Betriebshof und dann kann man zum Beispiel von der Lichtenberger Brücke Nord aus, hat man noch einen schönen kleinen Morgenspaziergang und dann ist man pünktlich auf dem Hof. Geht ganz wunderbar.
Und also zu solchen Zeiten, das ist ja nicht ganz ohne, dann da auch fit und zu sein und aufgeweckt. Wie muss man sich den Schichtdienst vorstellen? Wie lange arbeitet man dann da am Stück, beispielsweise eine Nachtschicht?
Nachtschichten kann ich nicht viel dazu sagen, fahre ich nicht, aber wir haben ganz normale Arbeitszeiten. Wir haben also Lenkzeiten und Ruhezeiten. Und wenn ich um 4 Uhr vom Hof fahre, habe ich aber eben auch um 12 Uhr Feierabend natürlich, ne, und gehe dann ins Freie, was sehr, sehr schön ist.
Hat man vor Witterung anders Respekt, als wenn man als Privatnutzer im Verkehr unterwegs ist?
Nee, ich weiß nur, dass ich, als ich dann das erste Mal gefahren bin und wir hatten so ein paar Tage, wo Berlin so ein bisschen weiß eingestäubt war, und da habe ich dann auch meinen Lehrfahrer privat angerufen und habe gefragt, du, gib mir mal bitte nur ein Stichwort, was muss ich wissen mit so einem großen Auto, wie verhalten die sich? Ne? Und eins war mir klar, der hat mir schon gesagt, wie das läuft und dass die Busse auch wirklich sehr gut, einen sehr guten geraden Auslauf haben und man jetzt sich da nicht zitternd am Lenkrad sitzen muss. Aber dann bin ich noch ein bisschen vorsichtiger gefahren, als ich das tue, und alles war gut. Ja.
Gut. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich glaube, die Stunde ist fast voll. Hast du noch Fragen, Caroline?
Nein, ich wollte nur sagen, also wenn man dir zuhört, kriegt man wirklich Lust.
Sich damit, geht mir auch so. Und wir stellen am Ende unseres Podcasts immer eigentlich allen Gästen die gleiche Frage. Nämlich, gibt es einen Ort in Berlin, den du dir autoarm, autofrei vorstellen könntest, und wie würde der aussehen oder sich anfühlen oder riechen oder sich anhören?
Ach, ein Ort, also einen ganzen Ort autofrei, weiß ich jetzt gar nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an den Ort denke, wo ich viel bin, also in Köpenick, und das ist so ein schönes Wohngebiet, voller Parkplätze, voller Autos, wo ich mir denke, hey, wir haben ringsherum so viel Grün, wir haben die Spree, der Müggelsee ist nicht weit. Ich fände es irgendwie schön, wenn da weniger Autos stünden. Das wäre wirklich eine schöne Idee, und ich glaube, da wäre auch so ein Carsharing eine gute Idee, denn auch tagsüber stehen die ganzen Autos dort meistens nur rum. Ja, ich könnte mir so einen Ort, so ein Wohngebiet autofrei vorstellen.
Cool, sehr schön.
Das wär's.
Das wär's. Vielen Dank, Erik.
Ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
Danke fürs Erzählen.
Gerne.
Berlins Zukunft ist autofrei und das ist so gut so.
Gut, dann hier können Sie meinen Schlüssel haben. Dann laufe ich mal weiter.